Wir freuen uns von ganzem Herzen am Jahresanfang und wir stehen ja noch am Anfang dieses Jahres, immer wieder von Gottes Wort hingewiesen zu werden, was unsere Berufung ist, was unser Weg ist durch diese Zeit. Niemand anders kann uns Wegweisung geben als Gott selbst, durch sein Wort. Sein Wort spricht zu uns und zeigt auf, wo wir fehlgegangen sind und wo wir stehen sollen, wo wir als Christen in dieser Welt handeln sollen und wie unser Wesen dazu dienen darf. Wir sollen nicht nur glauben an den lebendigen Gott, sondern ihm zur Verfügung stehen und seinem Bilde ähnlich werden. Der Predigttext zum heutigen Sonntag ist aufgezeichnet im Römerbrief, im 12. Kapitel. Das Kapitel, das sich anschließt an die Offenbarung des Geheimnisses des Weges mit dem Volke Israel. Die Kapitel 9 bis 11 beschreiben ja, dass Gott viele Geheimnisse hat. Geheimnisse, die wir gar nicht nachvollziehen können, die wir im Glauben uns sagen lassen können und annehmen können, aber nicht verstehen können. Zum Beispiel das Geheimnis Israels. Viele Menschen in unserer Zeit, auch Christen, kennen sich überhaupt nicht aus damit, weil es ein Geheimnis ist, weil sie das nicht verstehen können. Sie versuchen das zu verstehen, aber sie können es nicht verstehen. Der Apostel Paulus wollte gerade den Gläubigen aus den Heiden deutlich machen, dass sie sich nicht vergreifen sollen in falscher Weise an Gottes Wegen, sondern es stehen lassen, wie Gott es tut. Der Anbruch ist heilig und der Überrest ist auch heilig. Gott hat seine wunderbaren Wege. Und mittendrin steht die Gemeinde unter den Heiden. Und da schließt der Apostel Paulus an und sagt im Kapitel 12, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Denn wie wir an einem Leibe viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus. Aber untereinander ist einer des anderen Glied. Nach dem Versuch, gewisse göttliche Geheimnisse kundzutun, kehrte hier durch den Heiligen Geist der Apostel Paulus zurück zu dem praktischen Leben der Kinder Gottes. Und wenn wir am Anfang des Jahres stehen, haben wir ja eine Aufgabe vor uns, die der Herr will, dass wir sie ausführen. Und zwar nicht in eigener Regie, sondern unter der Führung seines Geistes. Und diese Aufgabe beginnt bei den Gläubigen selbst, mitten in der Gemeinde. Unser Leben soll ein Gottesdienst sein. Das ganze Leben, 7 Tage in der Woche, Gottesdienst, 24 Stunden, das ist das neue Leben. Wir hörten ja eingangs auch das Wort aus dem Korintherbrief, ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden oder alles ist neu geworden. Und dieses Neue lebt 24 Stunden im Dienst vor Gott. Das ist neues Leben. Ist Gott verpflichtet. Und daran werden wir erinnert. Die ganze Woche Gottesdienst. Darum am Anfang des Jahres, an diesem Sonntag, wird uns neu deutlich gemacht, dass wir wohl in dem Glaubenszustand des Erlöstseins uns befinden, so wir neue Kreaturen geworden sind, aber aus dem Zustand auch in das Glaubenshandeln kommen sollen. Glaubenszustand ist das eine. Aber jetzt auch im Glauben handeln, das ist das andere. Das richtige Miteinander, damit auch die Welt sagen kann, wie haben sie doch einander so lieb. Da möchte ich auch zugehören. Wir freuen uns ja über solche Äußerungen von manchen Gästen, die in unsere Versammlung gekommen waren in der Vergangenheit oder auch in der Gegenwart, die sagen, also hier empfinde ich Liebe. Natürlich merken wir sofort noch unseren Mangel, aber wir freuen uns schon mal darüber, dass einige etwas verspüren, was anders ist als normal. Eine Liebe, eine Verbundenheit. Das ist das Glaubenshandeln im Dienst am Nächsten. So, dass die innere Einheit, die ja durch ein und denselben Heiligen Geist in den Gläubigen geschehen ist, auch zur äußeren Einheit wird, im gleichen Handeln vor dem Angesicht Gottes. Es ist wahr, dass alle, die Gott die Ehre geben, an ihn glauben, ihm vertrauen, glauben, dass Jesus Christus die Sünden der ganzen Welt am Kreuz getilgt hat, gesühnt hat, und auch zugleich den Zugang zum himmlischen Vater, zum ewigen Leben geöffnet hat, dass all die den Geist des himmlischen Vaters empfangen haben und versiegelt sind auf das ewige Leben. Doch muss zu diesem Gotteskind sein, ich bin ein Gotteskind, auch die Auswirkung nach außen kommen. Was nützt es, wenn wir sagen, wir haben inwendig den Glauben und außen machen wir alles anders? Handeln wir wie die Welt, reden wie die Welt, leben wie die Welt. Die innere Einheit soll auch zur äußeren werden. Darum steht auch in Johannes 1, Vers 12, die Jesus aufnahmen, sie empfingen Vollmacht. Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, zu sein in der Tat. Eine ganz neue Kraft, um ein ganz anderes Leben zu führen als zuvor. Und dieses neue Leben soll auch durch dieses neue Jahr pulsieren. Denn der Glaube, so schrieb auch Jakobus, ohne Glaubenswerke ist tot. Bewegt sich nicht nach außen, hat keine Funktion in dieser Welt, hat keine Funktion in der Familie. Glaube ohne Glaubenswerke hat keine Funktion in der Ehe. Wenn der Ehepartner nicht spürt, anhand der Glaubenswerke, dass ich gläubig bin, dann hilft die Rede dem Nächsten auch nicht, wenn ich sage, ich glaube an Jesus. Dann wird der Nächste auch meine Gebete überhaupt nicht hören wollen. Das ist dann frommes Gesäusel. Weil er dann sagt, ja, der betet zwar fromm, aber ich merke davon gar nichts in der Tat. Es geht um die Tat. Es geht um die Auswirkung der inneren Einheit der Kinder Gottes nach außen hin zur äußeren Einheit. Auch in Johannes 15, in diesem wunderbaren Gleichnis vom Weinstock und den Reben, spricht Jesus Christus von der Tat des Glaubens, der Frucht, und sagt, darin wird der Vater geehrt, dass ihr viel Frucht bringt. Es soll nach außen sichtbar werden, was ihr innerlich empfangen habt. Und Paulus konnte es so schreiben, auch in einem anderen Brief, im Galaterbrief, Kapitel 5, und sagt, wenn wir nun im Geist Gottes leben, dann lasst uns auch im Geist Gottes wandeln. Also mit anderen Worten, wenn ihr inwendig jetzt das Leben aus Gott empfangen habt, dann zeigt es auch nach außen, dass wir das untereinander sehen, dass wir das untereinander merken. vom Zustand eines Kindes Gottes zur Tat soll das Leben des Dienens hervorkommen, Dienens am Nächsten. Zustand Kind Gottes, Tat als Kind Gottes, Dienst als Kind Gottes. Und da haben wir gelesen, dass der Apostel uns ermahnt durch den Heiligen Geist, unsere Leiber zu einem Opfer zu geben. Ein Opfer, das lebendig ist, das heilig ist, das Gott gefällt. Jesus Christus soll uns so viel in seiner Liebe wert sein, dass wir nicht nur an ihn glauben, sondern auch um seines Namens willen leben und leiden. So steht es auch in Philipper 1. Euch ist es nicht nur gegeben, an Jesus zu glauben, sondern auch um seines Namens willen zu leiden. Es gehört mit dazu. Und Dienst, liebe Geschwister, kann manchmal Leiden sein. Ein Dienst am Nächsten heißt, ich muss mich selber beschneiden in meinem Leben. Ich verzichte zugunsten des anderen. Ich kann meine Zeit nicht für mich ausfüllen, sondern zugunsten des Nächsten. Das heißt Leiden auch für den Leib. Ich will nicht mich verwirklichen, sondern ich möchte, dass es dem anderen gut geht. Unser Leben und unsere Taten sollen vom Willen des himmlischen Vaters geprägt sein. Ein Lied sagt es so aus, steht auch in unserem Liederbuch. Mit dem Herrn fang alles an. Mit dem Herrn fang alles an. Wie geht das? Kindlich musst du ihm vertrauen. Du darfst auf eigene Kraft nicht bauen. Demut schützt vor Stolz und Wahn. Darum mit dem Herrn fang alles an. Und in der zweiten Strophe heißt es, mit dem Herrn fang alles an. Die sich ihn zum Führer wählen, können nie das Ziel verfehlen. Sie nur gehen auf sicherer Bahn. Darum mit dem Herrn fang alles an. Unseren Leib zum Opfer zu begeben, bedeutet, das, was uns hindert, die rechte Glaubenstat zu vollführen, soll aus dem Mittel getan werden, soll abgetan werden. Alles, was uns hindert, im Namen Jesu einander recht zu begegnen und in der Welt Taten des Glaubens zu tun, soll aus dem Mittel verschwinden. Alles soll unter der Willensführung des lebendigen Gottes geschehen. So wie der Herr Jesus auch selber von sich sagte im Johannesevangelium, ich tue alle Zeit, was dem Vater gefällt. Er gab sich gleichsam auch vor dem Vater zum Opfer, Herr, alles, was du sagst, himmlischer Vater, das will ich tun. Nicht mein Wille geschehe, sondern deiner soll geschehen. In allen Dingen. In allen Dingen. So sollen auch wir alle Zeit dem guten, aufbauenden und andere Menschen segnenden Willen des himmlischen Vaters nachkommen tun können. Ein Wort von dem Bruder Chambers, den ich ja schon des Öfteren zitiert habe, erklärt das vielleicht noch deutlicher. Was Gott wirklich will, ist ein Opfer durch den Tod Jesu, das uns fähig macht zu tun, was Jesus getan hat, nämlich unser Leben zu verschenken. Unser Leben zu verschenken. Es soll nicht heißen, Herr, ich bin bereit, mit dir in den Tod zu gehen, wie es Petrus einst sagte, sondern ich bin bereit, mich mit deinem Tod zu identifizieren, damit ich mein Leben Gott geben kann. Ich gebe mich hin, dass Gott mich gebraucht. Gott verlangt nie von uns, dass wir Dinge hergeben um des Hergebens willen. Dass ich sage, ich lasse das einfach, weil es Gott nicht gefällt, ich gebe es ihm hin, sondern wir sollen sie hergeben, um das Einzige zu bekommen, das zu haben sich lohnt, nämlich ein Leben mit ihm. Das ist das Ziel. Nicht nur etwas loslassen, was Gott nicht gefällt, sondern loslassen, damit er in mir, in uns leben kann und sich verwirklichen kann. Wenn wir Gott unser Leben als Opfer in den Tod geben, ist das ja wertlos für ihn, wenn wir uns einfach anstrengen und unser Leben dahin geben. Er will, dass wir ein lebendiges Opfer sind, dass wir in allen Kräften zur Verfügung stellen, Kräfte, die durch Jesus gereinigt, gerettet, von Schuld befreit worden sind. Jetzt verstehen wir besser, was es bedeutet. Ich ermahne euch, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als Opfer, um beschenkt zu werden vom Willen Gottes und seiner Führung. Denn Jesus Christus hat durch sein Opfer die Tür zum guten Handeln in der Liebe zum Nächsten geöffnet. An Titus schrieb der Apostel Paulus so, in Titus 2, Vers 11 und 14. Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen durch unseren Heiland Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu tun die guten Werke. Das eifrig wäre. Reinigung, um etwas Neues tun zu können. Unser Herz wird gereinigt, um dem Willen Gottes Platz zu machen. Der eigene Wille soll sterben im Tod Jesu. Und der Wille des himmlischen Vaters soll sich bewegen und lebendig werden in unserem Herzen zum Dienst am Nächsten. Das Hemmende soll also geopfert werden und in die Hand Jesu gegeben werden. Sei es meine Empfindung oder sind es meine Wünsche oder Lebensvorstellung, meine persönlichen Erfahrungen, mein Verständnis von irgendeiner Sache. Alles soll in die Hand Jesu gegeben werden, um seine Wünsche zu empfangen. Seine Lebensvorstellungen im Herzen pulsieren zu lassen, seine Erfahrung mit dem himmlischen Raum zu geben und sein Verständnis über ein geistliches Leben anzunehmen und zu empfangen. Wir merken, liebe Geschwister, es geht dabei gar nicht um uns. Christen schauen nicht auf sich, sondern auf den Herrn. Es geht um ihn. Er will uns beschenken. Nicht wir können ihn beschenken. Wir können nur abgeben, was uns hindert, beschenkt zu werden von ihm. Wir können uns nur hingeben in seinen Tod, um sein Leben aufnehmen zu können. Denn Gott in Jesus Christus allein kann uns allein leben, auch in der Gemeinde untereinander zum Dienen und zum Dienst in der Welt recht geben. Petrus, der Apostel, musste das auch lernen. Er legte seine Erfahrungen ab. Seine Erfahrungen. Wenn wir das lesen im Lukas-Evangelium im 5. Kapitel, staunen wir darüber, dass so ein Mensch, der wirklich Lebenserfahrung hatte in seinem Berufsleben, diese Erfahrung zugunsten des Wortes Gottes über den Haufen warf. Denn wir lesen dort im Lukas-Evangelium Am See Genezareth stand eine große Menge Menschen, die Jesus hören wollten. Sie drängten sich zu ihm. Sie wollten das Wort Gottes hören, das, was ihr Herz erfüllt. Da stand Jesus am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren aus dem Boot ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg Jesus in eins der Boote, das Simon Petrus gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Lande wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und jetzt kommt der Erfahrungswert. Ich bin ein erfahrener Fischer. Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Ich bin ein Könner auf diesem Gebiet. Ja, Petrus, du hast deine Erfahrung. Aber die werfen wir jetzt mal übers Bord. Und du fährst jetzt raus auf den See. Und was tat Petrus? Seine ganze Lebenserfahrung hat er rausgeschmissen und hat gesagt, auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Meine Erfahrungen, ja, die sind ja da. Aber ich merke, sie taugen nichts gegen dein Wort. Dein Wort steht über allem. Und auch das sollen wir tun. Und was war der Erfolg? Der Erfolg war, dass sie einen großen Fischzug machten. So, dass die Netze begannen zu reißen. Das ist das, wenn wir unsere Erfahrungen, menschlichen Erfahrungen mal über Bord werfen. Und sagen, Herr, dein Wort, das soll mein Herz bewegen. Ich will nicht auf das Sichtbare schauen, auf die Lebensumstände, auf meine Lebenserfahrung, sondern ich möchte auf dein Wort mein Leben abstellen dürfen und du sollst der Handelnde sein. Das ist ein vernünftiger Gottesdienst, schreibt der Apostel Paulus. Das ist vernünftig und das dient Gott. Unter der Führung des Heilandes Jesus Christus. Ein zweites, verändert euren Sinn. Mit anderen Worten, was ihr früher als Nichtgläubige alles so gedacht und empfunden habt, das ist jetzt nicht mehr wichtig. Ihr müsst verändert werden auf dem ganzen Gebiet eures Lebens. Stellt euch nicht mehr dem natürlichen Menschen dieser Welt gleich. Sondern ihr müsst erneuert werden, damit ihr in einen Zustand kommt, wo ihr echt prüfen könnt. Prüfen könnt, was ist richtig, was ist falsch. Ohne Jesus Christus war ja nur wichtig, wie wir in dieser Welt Ansehen erlangen konnten, Wohlstand, Karriere machen könnten, wie wir uns selbst verwirklichen konnten. Das war wichtig. Selbst wenn Zwietracht dabei gesät worden ist, selbst wenn zerstörerische Elemente freigesetzt werden, selbst wenn dabei gute Beziehungen zu Bruch gehen, dann war das unser Ziel. Jetzt aber, im Heiligen Geist, sollen wir Diener des Guten sein, des Guten für den Nächsten, Frieden suchen und halten. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, eurer Gedanken. Im Brief an die Kolosser wird dieser ganz neue Blick beschrieben. Zur wirklichen segensreichen Nachfolge Jesu in dieser Zeit. Da sagt der Apostel Paulus, wenn ihr doch nun auferstanden seid mit Christus, dann schaut nach dem, was oben ist. Und er setzt hinzu, nicht mehr nach dem, was auf Erden ist. Schaut nach dem, was droben ist. Denn ihr seid doch gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Da schaut hin. Da schaut hin. Denn wenn Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in der Herrlichkeit. Und wenn sich der Herr offenbaren kann in unserem Leben hier, in der Zeit, dann werden wir offenbar als Gottes Kinder. Wir sollen prüfen können. Prüfen nicht nur den Glauben, sondern prüfen auch die Taten. Sind sie echt? Sind sie unecht? Sind sie gespielt oder entsprechen sie der Wahrheit? Entsprechen sie dem Willen des himmlischen Vaters und seiner Heiligkeit oder unserer menschlichen Vorstellung? Was vor Gott gut ist, das ist auch ein Segen für den Nächsten, für den Glaubensbruder, die Glaubensschwester, die Menschen in dieser Welt. Die Lebensfreude und Lebenserfüllung liegt also nicht mehr in der Selbstverwirklichung unseres Daseins, sondern in der Ergänzung mit den Glaubensgeschwistern und in der Hilfe zum Nächsten. Zur Erinnerung, daran ist uns dieses Wort gegeben, wo wir sein sollen. Die innere Einheit durch den Heiligen Geist soll also dadurch auch zu der äußeren Einheit in der Ergänzung geben. Niemand achte sich höher als den anderen, sondern einer sei des anderen Glied. Hier ist das Angebot auch angesprochen, das wir dem Nächsten geben sollen. Wo kann ich dich ergänzen? Wo kann ich andocken bei dir? Das ist Glaubensleben, nicht nur für mich. Wo kann ich dem Nächsten zur Seite stehen? So sollen wir durch das neue Jahr gehen, in dieser Ergänzung. Einer dockt am anderen an und dann werden wir wie so ein Bienenvolk, eine feste Verbindung. Ich habe mal so ein Volk gesehen, hing im Baum, dachte ich ja, wie können die da alle leben? Die da drin sind, die ersticken vielleicht, ja. Die Äußeren, die kriegen da noch ein bisschen Luft. Aber sie waren so eine Einheit, so ein richtiger Ballon, ein Volk zusammen. Man konnte dann jemand holen, einen Fachmann, der damit umgehen konnte und dieses gesamte Volk da einsacken und an einen richtigen Ort bringen. So sollen Christen auch so verbunden sein, so ein Volk, andocken an den anderen. Einer ist des anderen Glied. Denn jeder hat Gaben bekommen zur Ergänzung für den Nächsten, nicht zum selbstständigen Handeln, zur Ergänzung mit dem Nächsten. Jesus Christus selber, unser Herr, hielt seine Jüngerschar zusammen und bat in Johannes 17, Vater, das soll so weitergehen. Die sollen zusammenbleiben. Ich lese uns das mal, damit wir das auch besser verstehen. In Johannes 17 betete der Herr, Vers 11 und 12a, ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt. Ich komme zu dir, heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie bewahrt. Ich erhielt sie und hielt sie zusammen, dass sie zusammen bleiben. Und dann heißt es nachher in Vers 22, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Sie sollen jetzt durch deinen Geist, Vater, auch dieselbe Einheit haben, die sie hatten, als ich noch auf Erden war und sie zusammenhielt. Und liebe Geschwister, das Dritte ist doch, wir sollen echt prüfen können, was ist wirklich dran? Was sollen wir eigentlich tun in unserem Alltag? Sollen wir uns selbst uns überlassen? Sollen wir sehen, dass die Wohnung schön sauber ist, dass wir gut einkaufen können, preisgünstig? Und dass ihm alles so seinen guten, normalen Gang geht in der Welt? Nein, wir sollen echt prüfen können. Herr, was ist dein Wille? Wo soll ich stehen? Was soll ich machen? Was soll ich lassen? Das Prüfen einer Sache soll zu der Erfahrung führen, dass sie schlecht oder gut ist. Die Prüfung soll den Willen Gottes hervorbringen und zeigen, was uns in der Verbindlichkeit mit dem himmlischen Vater hält. Darum steht im 1. Thessalonicher 5, prüft alles und das Gute behaltet. Ja, was ist denn gut? Gut ist nur das, was Gott mir zeigt, dass es gut ist. Brauche ich also diese Kraft zum Prüfen durch den Heiligen Geist? Sonst verfalle ich dem vermeintlich falschen Guten. Wenn wir den Willen Gottes erkennen, dass er ja wohlgefallen hat, so wie es auch im Thessalonicher Brief steht, an Heiligung, an Dankbarkeit, am Wohltun und auch an dem Leiden um seines Namens willen, hilft uns das nur, wenn aufgrund dieser Erkenntnis auch die dementsprechende Tat folgt. Ich weiß durch den Willen Gottes, dass ihm Heiligung gefällt. Aber nun soll auch die Tat der Heiligung spürbar werden, dass ich anders handle als zuvor. Ich weiß, dass es der Wille Gottes ist, dankbar zu sein. Aber nun soll ich auch Dankbarkeit äußern. Das soll auch zu hören sein. Und dass ich anderen wohl tue, das weiß ich. Diese Erfahrung habe ich gemacht. Die Erkenntnis habe ich bekommen. Aber nun soll sie auch spürbar sein. Und auch im Leiden um Jesu Willen soll ich stille sein können. Das soll doch bemerkt werden. Nicht nur, dass ich es im Herzen erkenne, sondern in der Tat wieder finde. Unser Leib zum Opfer geben ist ja Glauben. Unser Gebet um Erkenntnis des Willens Gottes ist ja diese Herzensbitte, die, wenn sie dann sich niederschlägt, in uns Früchte trägt. Wir lesen noch ein Beispiel in Matthäus 8. Matthäus 8, da war auch am See Genezareth, Kapernaum, ein Hauptmann einer Schar von römischen Soldaten. Er hatte von Jesus gehört und hat auch gesehen an anderen Menschen, welche Vollmacht von dem Sohn Gottes ausging. Er kam zu ihm und bat ihn für seinen Knecht, der krank war. Jesus sagte, ich komme, ich will ihn gesund machen. Und der Hauptmann sagt, tu es nicht, das brauchst du nicht. Ich vertraue dir, dass du nur ein Wort zu sagen brauchst, und mein Knecht wird gesund. Und dann sagte der Herr Jesus, jetzt geh hin. Und was tat dieser Hauptmann? Er ging auch hin. Er ließ sich nicht allein mit dem Wort begnügen, ja, ich will deinen Knecht gesund machen, sondern geh hin, mach es. Und er ging im Glauben hin und hörte, der Knecht war zur selben Stunde gesund. Das heißt also, sein Glaube wirkte die Tat. Er machte sich aufgrund des Wortes des Herrn auf und erlebte, dass Gottes Wort, Gottes Wille Tragkraft hat, Vollmacht zu helfen. Oder in Lukas 17, am Wegesrand, wo Jesus gerade lang lief, befanden sich 10 Aussätzige. Und sie riefen, dass ihnen doch Erbarmen und Heilung widerfahren möchte. Der Herr sagt, ja, geht hin, zeigt euch den Priestern. Geht hin. Wenn sie dieses Wort nicht aufgenommen hätten, oder in der inneren Prüfung nur bei sich behalten hätten und nicht hingegangen wären, wären sie nicht gesund geworden. Sie ließen die Glaubenstat folgen und gingen hin Und dann heißt es, als sie hinging, wurden sie gesund. Wurden sie rein. So werden uns auch 14 Anweisungen hier im Römerbrief noch gegeben, die Ausdruck des neuen Lebens im Heiligen Geist zeigen. Wirkungskräfte, die frei werden sollen, damit wir ein gesegnetes neues Jahr haben. Nicht Hauptsache gesund am Leib, Hauptsache gesund im Geist, im Heiligen Geist. Der Körper kann matt sein, müde, der wird mitgeschleift. Wichtig ist, dass es im Herzen gut geht. Ja, das andere, das macht der Herr, wie er das will und wie es richtig ist. Da bedeutet es im Römerbrief, Kapitel 12, die Verse 10 bis 16, dass diese innere Einheit in der Gemeinde durch den Heiligen Geist also auch zu der äußeren Handlung zur Einheit in der Gemeinde wird. Da heißt es, die brüderliche Liebe sei herzlich. Das ist ja ein Ausdruck. Es ist eine Erfahrung im Herzen durch den Geist, dass es so sein soll. Ja, das weiß ich. Brüderliche Liebe soll herzlich sein. Es ist doch ein Ausdruck der Freude über die Erlösung in Jesus Christus, die wir gewonnen haben. Ich habe Geborgenheit im Herzen und ich darf dadurch frei sein, den Nächsten durch die Liebe Gottes zu lieben. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, das Zweite. Seid freudig, die Handlungen Gottes durch euch durch wirken zu lassen. Seid brünstig im Geist, das heißt, habt immer den Wunsch im Herzen, das Gute sichtbar werden zu lassen. Und schickt euch in die Zeit oder dient dem Herrn, das heißt, in der Nächstenliebe handeln zu wollen und sich nicht an den Unarten der Welt aufhalten oder aufreihen zu lassen. Die sind ja viel schneller bei uns im Kopf, im Herzen, als das Gegenteil. Wir reden meistens über die Unarten der Welt, aber nicht über das, was wir geben dürfen der Welt, was auch die Menschen aufnehmen sollen und wiederum weitergeben können. Seid fröhlich in Hoffnung. Das ist die Befähigung, immer das Gute auch in aussichtslosen Situationen zu erwarten. Seid fröhlich in Hoffnung. Da, wo nichts zu hoffen ist, hofft trotzdem, so wie Abraham mit seiner Sarah. Seid geduldig in Trübsal, heißt es hier auch. In Anfechtung stets auf die Hilfe Jesu warten können. Und haltet an am Gebet. All das verklärt uns der Heilige Geist, dass wir es tun sollen. Und die Auswirkung am Nächsten sieht dann so aus, nehmt euch der Notdurft der Heiligen an. Das ist die praktische Seite. Herbergt gern. Sucht Gemeinschaft mit den Glaubensgeschwistern. Segnet die euch fluchen und verfolgen. Das ist die praktische Seite. Gewinnt auch die, die noch feindlich gesinnt sind für das Heil in Jesus, soll es bedeuten. Freut euch auch mit den Fröhlichen. Das heißt doch, bestätigt das sichtbare Zeugnis der Gnade auch im anderen, der dankbar und froh ist, dass er Jesus kennengelernt hat. Ich freue mich mit dir. Aber weint auch mit den Weinenden. Da, wo jemand vielleicht gestrauchelt ist, von der Sünde wieder eingeholt worden ist, steht ihm zur Seite, wie es im Galaterbrief auch heißt, helft wieder zurecht. Seid mit traurig und helft wieder zurecht. Prangert nicht den Nächsten an und lasst ihn nicht im Regen stehen, sondern nehmt euch seiner an und richtet ihn wieder mit auf. Lindert Not und Trübsal. Habt einerlei Sinn untereinander. Sucht immer das Gemeinsame. Das gemeinsame missionarische Werk des Herrn in der Evangelisation. und haltet euch herunter zu den Niedrigen. Das sind ganz praktische Anweisungen. Bleibt demütig und dient einander mit der Gabe, die Gott euch gegeben hat. Das ist ein wunderbarer Zusammenhalt der Gemeinde Jesu und ein wunderbarer Start in ein neues Jahr. Diese Ermahnungen sind uns aus der Barmherzigkeit Gottes geschenkt und gegeben, damit wir frohe, zufriedene, trostvolle und zuversichtliche gläubige Christen sein können, die Hoffnung und Frieden verbreiten. Denn wie lautet der Wochenspruch? Welche den Geist Gottes haben, sind Gottes Kinder, sie sind Gottes Kinder, aber hier steht, welche davon bewegt werden, welche getrieben werden, die sind Gottes Kinder, sie dienen Gott. Jesus zu kennen und Jesus zu haben, das ist das herrlichste Los in der Welt. Darum suche des Erdballs vortrefflichste Gaben, finde, was Augen und Ohren gefällt, dennoch kann eins nur die Seele dir laben. Jesus zu kennen und Jesus zu haben. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe, so sind wir viele ein Leib in Christus. Untereinander ist einer des anderen Glied. Das Leben als Gottesdienst. Amen.